Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Diejenigen, die am letzten Dienstag im Gesprächskreis mit dabei waren, die haben sich wahrscheinlich wie die meisten Teilnehmer an diesem Text ein bisschen gerieben. Sagt doch Jakobus, der Glaube alleine ist tot, wenn ihm keine Taten folgen. Und Jakobus betont in besonderer Weise die Taten. Es muss sichtbar werden, was in deinem Herzen ist. Es kann nicht sein, dass du nur verbal deinen Glauben bezeugst und nichts dahinter ist. Das war unserem Herrn ein ganz großes Anliegen, dass diese Botschaft transportiert wird. Für ihn stand das Tun genauso im Mittelpunkt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Unser Herr wusste, dass vieles von dem, was er sagen wird, Worte bleiben werden. Aber das, was er tut, wie er handelt, werden Leute sehen und werden sie verstehen. Ein Beispiel oder ein Vorbild könnte man übersetzen, habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Zwei Handlungen, die beispielhaft oder vorbildhaft sind. Zum einen das, woraus unser Abendmahl folgt, dieses Passamahl. Dieses Abendessen in besonders feierlicher Atmosphäre, dem Jesus eine ganz neue Bedeutung gibt. Er sagt, tut das zu meinem Gedächtnis, so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Und dann, so berichtet Johannes, tut er etwas, was die Jünger im Grunde schockiert hat. Und er sagt, ich bin euer Vorbild. Bei diesem Bericht finden wir Jesus in Jerusalem. Und aus den überlieferten Texten erkennen wir deutlich, dass Jesus sich genau bewusst ist, dass dies sein letzter Weg nach Jerusalem ist. Er wusste, was dort in Jerusalem auf ihn wartet. Mir ist das in besonderer Weise klar geworden, als ich diesen Anruf bekam von der Elvira, für die manche von euch in der Gebetszeit laut oder auch leise gebeten haben. Ihr Rückflug wäre erst am 12. September gewesen. Vor mehr als einer Woche rief sie mich an und sagt, kannst du mich morgen oder übermorgen zum Flughafen fahren? Und ich wusste, wie werde ich mit dieser Fahrt umgehen? Ich wusste genau, was auf mich wartet. Ich wusste, ich werde sie in einen Rollstuhl setzen, weil sie nicht mehr laufen kann. Ich werde sie bis an den Schalter der Fluggesellschaft fahren. Dann werde ich nicht warten können, bis sie abgeholt wird. Ich werde sie allein lassen dort. Und wir werden uns vielleicht nicht mehr wiedersehen. Aber ich werde ihr wie tröstend sagen, Elvira, am 10. bin ich in Deutschland, am 10. Oktober. Vielleicht sehen wir uns dann noch. Und das war genauso. Obwohl ich vorbereitet war, wusste ich, es wird schwer. Und es war schwer. Als unser Herr dort mit seinen Jüngern zusammensaß, er wusste um die Schwere seines Weges. Und der Weg war schwer. Aus dem Abendessen wurde nun das Abendmahl. Und in dieser Situation, wir wissen nicht genau wann, während des Essens, vielleicht nach dem Essen, da kommt es unter den Jüngern dann zu einem Streitgespräch über ein ganz absurdes Thema. Nämlich darüber, wer unter ihnen wohl der Wichtigste oder der Größte sei. Natürlich nicht in Zentimeter gemessen, sondern der, der das meiste zu sagen hat. Dieses Thema muss die Jünger damals sehr beschäftigt haben. Denn es ist das zweite Mal, dass Lukas davon berichtet. Das erste Mal am Anfang im 9. Kapitel, da nahm Jesus dann ein Kind und stellte es vor sie hin und sagte, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. welcher aber der Kleinste unter euch allen ist, der wird der Größte sein. So eine Diskussion mag uns heute sonderbar erscheinen und wir denken, wie konnten die Jünger nur so ungeistlich reden? Da fehlt doch jegliche Sensibilität. Haben sie nicht gemerkt, wie ihr Rabbi, wie ihr Meister, so wie sie ihn nannten, dass es ihm schwer war ums Herz? Haben sie nicht gemerkt, dass er in Gedanken ganz woanders ist? Und sie diskutieren, wer der Größte unter ihnen ist? Jedes Jahr am Ende des Sommers erlebe ich im Grunde das Gleiche. Wenn man schon fast 2 Jahrzehnte hier in der Costa Blanca ist, gibt es da auch nicht so sehr viel Neues. Ich ziehe eine Art Resümee. Wie ist der Sommer gelaufen? In der Gemeindearbeit, persönlich, welche Leute haben wir kennengelernt? Was muss noch abgearbeitet werden? Und fast jedes Mal muss ich an mindestens 2, 3 Situationen denken, wo ich mit der Frage konfrontiert wurde, wie groß ist diese Gemeinde? Manchmal bin ich gut drauf und dann sage ich, ihr solltet besser fragen, wie klein. Aber ich verstehe das Anliegen, wie groß ist diese Gemeinde? Und diejenigen, die hier zu Gast sind, die werden denken, so klein ist sie auch nicht. Ich habe regelmäßig Leute, die sagten, unsere Kirche ist viel größer, aber Besucher habt ihr mehr. Wie groß ist die Gemeinde? Dahinter steht ja dieser Gedanke, wenn es eine große Gemeinde ist, ist sie wichtig und erfolgreich. Wer ist der Größte unter uns, fragten sich die Jünger. Diese Rivalität ist auch in unseren Kreisen durchaus verbreitet. Da gibt es manche, die sagen, du, letztes Jahr war ich hier, da waren fast genauso viele Gottesdienstbesucher da. Unsere Gemeinde, die hat schon 300 Mitglieder und das nach nur 6 Jahren. Dagegen die Gemeinde in der Stadt XY, die kommt einfach nicht vorwärts. Wer ist der Größte? Worauf kommt es an? Bei dieser zweiten Diskussion über dieses Thema war offensichtlich gerade kein Kind in der Nähe, das sich Jesus hätte greifen können. Sie sitzen beim Abendessen und Jesus spricht von seinem Leiden und Sterben. Und er wird ganz harte Worte finden. Er wird in die Runde gucken und sagen, einer von euch wird mich verraten. Wahrscheinlich war es spät am Abend. Die Hitze des Tages war vorbei. Man war müde nach so einem heißen Tag, so wie der heutige, und morgen legen wir nochmal 3 Grad mehr drauf. Mein Bericht sagt, es werden 35 morgen. Nach so einem heißen Tag dort im Orient, die übrigens ähnliche Temperaturen haben wie hier in der Costa Blanca, da erhebt sich nun Jesus von der Tafel. Er bindet sich einen Schurz um, das ist so ein leinenes Tuch aus grobem Leinen. Er gießt Wasser in eine Schüssel. Und bevor die Jünger sich dagegen wehren können, hat er sich vor dem Ersten niedergebeugt und Wasser über seine Füße geträufelt. Vielleicht seine Füße in die Schüssel genommen. Er beginnt, die Füße zu waschen. Ich glaube, dass es ganz ruhig wurde in diesem Raum. Was Jesus tat, war für damalige Verhältnisse unfassbar. Er, der Rabbi, der Meister, der, den die Volksmassen umdrängten, um seine Worte verstehen zu können, der tut hier den Dienst eines Dieners, eines Sklavens, eines Haussklavens. Er wäscht und trocknet die staubigen und sicher nicht besonders wohlduftenden Füße von Fischern? Kann das sein? Nur das Johannesevangelium berichtet von diesem, ich möchte sagen, Zwischenfall an diesem Abend. Aber Johannes, er lässt keine Einzelheit aus. Genau schildert er die Abläufe, wie Jesus das Obergewand zunächst ablegt, dann den Schurz umbindet, dann Wasser in eine Schüssel gießt, und sich vor die Jünger beugt. Petrus wollte das sich nicht gefallen lassen. Niemals sollst du mir die Füße waschen, begehrt der Fischer auf. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich als noch junger und relativ rüstiger Mensch in einen Bus komme und der Bus ist voll besetzt, kein Sitzplatz. Und eine 90-jährige Omi steht auf, um mir Platz zu machen. Wie würde ich mich fühlen? Ich habe es noch nie erlebt. Ich hoffe, ich werde es auch nicht erleben. Wie würdest du dich fühlen, lieber Gottesdienstbesucher? Wenn jemand, der viel älter und gesundheitlich viel schlechter dran ist als du, aufsteht und plötzlich Platz macht und selbst stehen bleibt mit einer Hand in diesem Griff da oben? Ach, bleiben Sie doch bitte sitzen, würden wir sagen. Der sagt, nein. Nein, du sitzt, ich stehe. Petrus sagte, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus macht ihm klar, dass es wichtig ist, dass er es in diesem Moment geschehen lässt. Dass es ganz wichtig ist, ja entscheidend.
Ich merke gerade, es wird ein bisschen frisch dahinter.
Das kann man ja technisch gerade optimieren. Damals war es durchaus üblich, dass einem die Füße gewaschen wurden. Da gab es einen Sklaven, der war dafür abgestellt. Wenn jemand von der staubigen Straße in ein Haus kam, da war Wasser bereitgestellt und jemand, der sich kümmert. Ich denke an eine Begebenheit, die im Lukas-Evangelium überliefert ist, im 9. Kapitel, ohne jetzt auf das nähere Umfeld einzugehen. Da sagt Jesus zu einem der Theologen seiner Zeit, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße. Und so begegnet Jesus also dem Rangstreit der Jünger mit einer Tat eines Dieners. Mit einer Tat, in der Liebe ausgedrückt wurde und zeigt darauf hin, dass in seiner Nachfolge nur der Dienst über den Platz des Einzelnen bestimmt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Merken wir, das war völlig wortlos. Und zwar beides, was Gerhard uns vorgelesen hat. Jesus, er nimmt das Brot und ohne groß zu erklären, bricht er es in Stücke. Nur ein Satz, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Keine große theologische Erklärung, keine frommen Worte. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, das ist der neue Bund. Mit meinem Blut schreibe ich ihn. Denkt daran, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt. Und in dieser Johannesstelle, ohne ein Wort, legt er sein Obergewand ab und die Jünger denken, was passiert jetzt? Dann nimmt er das Wasser und beginnt beim ersten seine Füße zu waschen. In unserer Gesellschaft ist es nicht gerade angesagt, jemandes Diener zu sein. Nein, man möchte gerne Diener haben. Benny macht heute Kindergottesdienst. Er ist unser Praktikant. Und manche in der Gemeinde haben anklingen lassen, er wäre sowas wie mein Diener. Aber das wäre schön gewesen. Nein, den Kaffee habe immer noch ich gekocht. Wenn wir zusammen saßen, das habe ich keineswegs so verstanden. Er macht ja ein Gemeindepraktikum, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten und Gemeindearbeit kennenzulernen. Diener haben und Diener sein, das ist ein Unterschied. Doch die Heilige Schrift kennt nichts Höheres, als zu einem Diener Gottes berufen zu werden. Dabei sind nicht nur Prediger, Pastoren, Missionare oder Evangelisten gemeint, sondern jeder, der sich zu Jesus Christus als zu seinem Herrn und Erlöser bekennt. Jeder, den ich nachher einladen werde, hier an den Tisch des Herrn zu treten, der ist hier gemeint. Der Dienstbegriff ist durch Jesus Christus selbst geadelt worden. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um mein Leben hinzugeben, sagt Jesus im 20. Kapitel. Unser Herr, er fragt die Jünger, wisst ihr, was ich euch getan habe? Er will sagen, versteht ihr die tiefere Bedeutung dessen? Ihr heißt mich Meister und Herr und ihr sagt recht daran, denn ich bin es auch. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr untereinander euch auch die Füße waschen. Manche Gemeinden nehmen das nun wörtlich und praktizieren die Fußwaschung so, wie hier geschrieben in ihren Gottesdiensten. Wir tun das nicht, aber ich möchte es genauso wenig verurteilen. Aber immer wieder merke ich in allen Gemeinden, die ich kenne, dass Christen einander nicht die Füße, sondern die Köpfe waschen. Und jeder glaubt, sein Recht und seine Meinung durchdrücken zu müssen und dem anderen klar machen zu müssen, wie Unrecht doch der andere hat. Da ist von Dienen keine Rede. Ja, dass man meine Meinung berücksichtigt und die Situation aus meinem Blickwinkel sieht, das erwarte ich doch von meinen Mitmenschen. Doch, um im Bilde zu sprechen, mein prächtiges Obergewand abzulegen, mir selbst den Schurz umzubinden und meinem Bruder in so einer Situation zu dienen, ist das vielleicht zu viel verlangt? In einer Welt, wo man um sein Recht kämpfen muss, hat da der dienende Christ überhaupt noch eine Überlebenschance? Jesus sagt in den nachfolgenden Versen dieser Begebenheit, dass ein Diener nicht größer sein kann als sein Herr. Und ein Gesendeter kann nicht größer sein als der, der ihn gesandt hat. Wenn Jesus in dieser Welt nun überwiegend Spott und Verachtung erlebte, womit müssen wir dann rechnen? Warum überrascht es uns, dass wir in dieser Gesellschaft nicht immer auf der obersten Welle mitschwimmen können? Der Apostel Paulus ist diesen unteren Weg gegangen. Er ist dem Beispiel, das Jesus seinen Jüngern gab, gefolgt. Er erlebte es, ausgelacht und auch verspottet zu werden. Er wusste, was es bedeutet, in diesem Leben den unteren Weg zu gehen, zu segnen, wenn man verflucht wird. Und immer wieder, wenn wir seine Briefe lesen, dann merken wir gleich am Anfang, wie er sich vorstellt. Nicht als der Theologe. Und er war der Einzige, der vielleicht einen akademischen Grad in Theologie hatte, unter den Aposteln. Nein, er stellt sich vor als Diener, als Knecht oder sogar im Philipperbrief als Sklave. Und sogar in einem seiner letzten Briefe finden wir Paulus dankbar dafür, dass er in genau diesem Stand, in diesem Amt stehen darf. Liebe Schwester, lieber Gottesdienstbesucher, wo stehst du in deinem christlichen Selbstverständnis? Empfinden wir uns noch als Diener einer am anderen? Wenn wir gleich an den Tisch des Herrn treten werden, wenn ihr ein Stück von diesem Brot nehmen werdet, ganz gleich, was für ein Brot das ist, es ist rein symbolisch. Jesus sagt, wenn ihr davon esst, denkt daran, was für ein Beispiel ich euch gegeben habe. Wenn wir einen Schluck aus dem Becher trinken werden, wir bieten heute und so im Allgemeinen hier in dieser Gemeinde Wein an, aber es steht dort auch ein Glas, ein Becher alkoholfrei. Gebt bitte ein Zeichen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr von dem Wein trinkt, denken wir daran, dass Jesus sich selbst als Diener verstanden hat und diesen Weg gegangen ist ohne eine Grenze. Und hier ist er mir ein ganz großes Vorbild. Ich merke immer wieder, ich bin bereit zu dienen, aber es hat bitte seine Grenzen. Und wenn diese Grenze überschnitten ist, dann sage ich, Moment mal. Jesus, er ging den Weg bis zum Schluss. Und damit setzt er neue Maßstäbe für seine Nachfolger. Wer groß sein will unter euch, der sei euer aller Diener. Wie anders sähe es heute in der Kirchenlandschaft und in dieser Welt aus, wenn es mehr wahre Diener gäbe, so ganz uneigennützig. Es gibt so viel Not in dieser Welt und so viel Not in den Gemeinden. Gerade die Tage in diesen Sommermonaten hörte ich wieder von einem leitenden Bruder von einer Gemeinde, die ich gut kenne, dass sie sich gespalten hat. Sie haben sich getrennt. Sie konnten nicht mehr miteinander Gottesdienst feiern. Und als ich kurz nachfragte, was Gründe dafür waren, es ist fast immer das Gleiche. Es sind nicht theologische Gründe, die uns trennen, sondern es ist eigentlich unser Thema. Wer ist der Größte unter uns? Und wenn dann zwei sind, die miteinander nach einer bestimmten Vorherrschaft in der Gemeinde trachten, dann passiert es, dass Gemeinde sich trennt und der Leib Christi zerrissen wird. Jesus ersetzt neue Maßstäbe. Wer groß sein will unter euch, der sei euer aller Diener. Die Heilige Schrift kennt nichts Erstrebenswerteres als das. Denn das, was ihr getan habt, meinem geringsten Bruder, das habt ihr mir getan. Ich habe es sicher schon ein- oder mehrmals in dieser Gemeinde zitiert. Diese Inschrift auf dem Grab eines Gemeindepastors. Da stand, er wollte nie mehr sein als ein Diener, aber auch nie weniger. Das hat mir gefallen und das hat mich getroffen. Diesen Weg ist uns Jesus vorangegangen. Er sagt, ich bin euer Vorbild. Folgt mir, folgt meinen Fußstapfen, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, war unser Thema heute. Das Tun, das ist, was die Welt und was unser Nächster von unserem Glauben sieht. Worte sind wichtig. Aber diese Worte bekommen ihr Gewicht erst durch unser Tun, durch unser Leben. Sonst sind sie nicht mehr als das, was man uns Christen gerne vorwirft. Fromme Heuchler. Nein, Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und er hat seinen Worten die Taten folgen lassen und war sich nicht zu schade zum Füße waschen, nicht zu schade das Brot zu brechen und durch die Reihen zu geben, nicht zu schade zu dienen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Darum sagt Jakobus, und er war ja der Bruder des Herrn Jesus, sein Halbbruder genau genommen, Glaube ohne Werke ist tot. Darum Mut zu Werken, Mut zu guten Taten. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Möge Gott Gnade schenken, dass diese Worte in unserem Herzen bleiben und in dieser neuen Woche uns in Erinnerung kommen, wenn wir merken, das wäre doch eine Chance, nicht nur zu reden, sondern vielleicht auch etwas zu tun. Amen.